Grüß Gott, liebe Zuhörer. Willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb und Radio Maria. Leben mit Gott. Es grüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Heute geht es um wahre Intimität, einer tiefen Vertrautheit. Wir wollen heute nicht nur Paare ansprechen, sondern auch alleinstehende Menschen. Denn eine tiefe Vertrautheit, Intimität, ist nicht nur körperliche Vereinigung. Es geht uns heute um das Kennen, man könnte auch sagen, das Kennenlernen, das Erkennen von sich selbst, das Kennen des Partners, das Kennen nahestehender Menschen und letztendlich das Erkennen des Wesens Gottes. Um in eine tiefe Vertrautheit, in wahre Intimität mit Gott, unserem Herrn, zu kommen und damit auch zu meinen Mitmenschen. Es erwartet Sie also ein spannendes Thema jetzt hier in den nächsten 70 Minuten. Wahre Intimität mit Impulsen für Singles und Paare, ja, und mit meinem heutigen Gesprächsgast Walter Nitsche. Er kennt uns Menschen, der Herr Nitsche. Viele, viele Menschen hat er im Laufe der letzten Jahrzehnte mit seiner Frau auf ihrem Lebensweg begleitet. Der evangelische Mitchrist, der sich aber auch verwurzelt sieht in der Ökumene, Walter Nitsche, gehört zur Arbeitsgemeinschaft seelsorgerlicher Berater und sein Schwerpunkt ist heute die Ausbildung und die Weiterbildung von seelsorgerlichen Beratern. So ist er heute der Ausbildungsleiter der Arbeitsgemeinschaft seelsorgerlicher Berater. Und aus seiner Feder stammen zahlreiche christliche lebensberatende Bücher und eins davon ist Liebe will gelernt sein. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich am Telefon in Birkenfeld, das ist im baden-württembergischen Ennstal, Walter Nitsche. Hallo, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler, grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herr Nitsche, bekannt sind Sie ja auch durch die Gründung des christlichen Partnerschaftsdienstes. Das heißt, so kurz ausgedrückt nennen Sie sich CPD, christlicher Partnerschaftsdienst, der aber weitaus mehr macht als die Vermittlung heiratswilliger Männer und Frauen. Nämlich, Sie bieten auch Seminare an. Erzählen Sie uns von der Seminararbeit des CPD, des christlichen Partnerschaftsdienstes.
Ja, gerne. Vor allen Dingen wird der Hintergrund etwas Aufschluss darüber geben, was die Ziele sind. Meine Frau und ich standen jahrelang in einer christlichen Eheberatung. Wir wohnten 20 Jahre lang in der Schweiz, 3 Jahre in Österreich. Und dort dachten wir oftmals, hätten wir diese Paare doch nur vorher gehabt. Man hätte ihnen viel besseres Werkzeug zur Gestaltung einer erfüllenden Ehe in die Hand geben können. Und aus diesem Bedürfnis heraus, nicht einfach, dass irgendwelche Ehen gegründet werden, sondern erfolgreiche, glückliche, erfüllte, wo dieser Überfluss an Erfüllung auch weitergegeben werden kann an die Umwelt, da sind wir immer mehr an die Seelsorgearbeit gekommen und dadurch dann auch an die Singlearbeit.
Also Singlearbeit, Arbeit mit alleinstehenden Menschen.
Arbeit mit alleinstehenden Menschen. Und vor 26 Jahren haben wir dann da auch den christlichen Partnerschaft gegründet, auch als praktische Hilfe, vor allen Dingen für gläubige Menschen, die eben auch einen Partner wählen wollten, der gesinnungsmäßig zu ihnen passt, der als auch gläubig ist, bei dem man nicht darüber diskutieren muss, ob es Gott gibt oder ob es Gott nicht gibt. Und da wollten wir eine Plattform rein aus praktischen Gründen da auch gestalten. Aber das Hauptanliegen blieb nämlich erhalten, dass wir ja feststellten, Ehetherapie an sich gibt es ja gar nicht, weil die Ehe an sich muss nicht therapiert werden, sondern es liegt immer an der einzelnen Persönlichkeit, wenn Sand im Getriebe ist. Und so haben wir die ganze Zeit auch zum CPD begleitend Persönlichkeitsreifungsseminare angeboten, Beziehungsseminare. Und diese Arbeit hat sich immer mehr ausgeweitet, vor allen Dingen, weil dann auch nicht alleinstehende Menschen, die beim CPD waren, Interesse hatten, sondern auch bereits Verheiratete. Mhm. Und wir haben uns dann vor 8 Jahren zusammengeschlossen, von den Seminaren her mit der Arbeitsgemeinschaft seelsorgliche Berater. Und daher sind auch diese Seminare mit ihrem, möchte ich nochmal sagen, praktischen Tiefgang weiterentwickelt worden.
Das heißt,
ich heute der Ausbildungsleiter bin.
Genau, ja. Das heißt also, die Arbeitsgemeinschaft ist noch recht jung, geht dem 10. Jahr entgegen.
Die Arbeitsgemeinschaft selbst ist schon älter, aber es war, wie das Wort sagt, nur eine Arbeitsgemeinschaft, also von Fachleuten, da war ich früher auch dabei, die sich nur ausgetauscht haben über ihre Praxisarbeit, über ihre Klienten, immer praxisbezogen, hier komme ich nicht weiter, was würdest du sagen? Und es waren immer Leute aus ganz verschiedenen Fachrichtungen, also vom Arzt über Psychiater, über Psychotherapeut, über den kirchlichen Seelsorger, Pastoraltherapeuten. Und nur dieser Zusammenschluss der Seminare hat erst vor 8 Jahren stattgefunden.
Und wahrscheinlich auch aus den verschiedenen christlichen Kirchen auch.
Ja, richtig.
Also
richtig.
Ist eine rein ökumenische Arbeitsgemeinschaft.
Genau.
Wahre Intimität, Impulse für Singles und Paare, so haben wir ja die Sendung heute überschrieben. Herr Nitsche, aber im normalen Leben spricht doch kein Mensch von wahrer Intimität. Also Intimität wird doch in der Regel mit der Sexualität, mit der körperlichen Liebe in Verbindung gebracht. Wie sind Sie zu diesem Sprachgebrauch gekommen, von wahrer Intimität zu sprechen, und was meinen Sie damit, Herr Nitsche?
Ja, hier sehen wir ein existenzielles Problem überhaupt bei Menschen, bei Partnerschaften. Ich denke, Gott, der Schöpfer selbst, hat uns den Wunsch nach tiefer Vertrautheit ins Herz gelegt. Um das mal am Anfang so kurz zu sagen, weil wir die so wenig erleben, verwechseln wir körperliche Intimität mit diesem Wunsch nach seelischer Intimität. Und tatsächlich haben Sie recht, Frau Böhle, dass im heutigen Sprachgebrauch Intimität vor allen Dingen gleichgesetzt wird mit körperlicher Intimität. Und daraus, also ich bin überhaupt nicht körperfeindlich, ganz im Gegenteil. Klar hat Gott auch Sexualität geschaffen, nicht nur auch, sondern als Liebessexualität, da werden wir noch drauf kommen, auf der Grundlage von seelischer Intimität. So, wenn ich aber diese Basis abkupple, dann bauen wir tatsächlich Häuser auf Sand. Und sobald die ersten Stürme kommen, oder die ersten Flutwellen, da kracht das ganze Haus zusammen, weil es eben keine Grundlage hat. Es hat nur körperliche Intimität ohne seelische Intimität. Und deshalb mein Thema wahre Intimität, muss man sich zuerst mal klar machen, was ist denn das tiefe Bedürfnis meiner Seele, das tiefe Bedürfnis meines Herzens. Und das ist eine tiefe Vertrautheit zuerst mal im seelischen Bereich und nicht einfach im körperlichen.
Das heißt also, wenn Sie sagen, heute sind viele Beziehungen ja eher auf Sand gebaut, viele Paare trennen sich auch wieder, weil sie nicht zueinander finden, weil ihre Beziehung vielleicht eher auf der körperlichen Anziehung, auf dem ersten Verliebtsein aufgebaut ist. Und da schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch schon, haben Sie ein Riesenkapitel gewidmet, diesem ersten Verliebtsein, also diesem körperlichen Empfinden auch. Wie kann da zu einer wahren Intimität gefunden werden? Was heißt das jetzt für Mann und Frau?
Ja, ich denke, wir sollten gerade mal uns anschauen, wie sieht denn seelische, wahre Intimität überhaupt aus? Wenn wir das mal betrachten, weil es lässt sich ja so leicht sagen, seelische Vertrautheit, jeder wird sagen, ja, okay, wünsche ich mir auch. Aber was heißt das eigentlich? Also was ganz für die menschliche Seele Existenzielles, diese wahre seelische Intimität entsteht nur auf einem Fundament, das ich nennen möchte, völliges Angenommensein. Einer hat mal definiert, seelische Intimität heißt, miteinander die Tagebücher lesen. Das heißt, da bin ich also in einer Situation, in einer inneren Einstellung, wo ich bereit bin, weil ich Vertrauen habe, weil ich mich angenommen weiß, mich derart zu öffnen, dass ich überhaupt keine Angst mehr habe vom anderen, irgendwie abgelehnt zu werden, zurechtgewiesen, verachtet. Das sind die Urängste in unserer Seele, dass ich mich deshalb nicht öffne, weil ich das ja auch schon so oft erlebt habe, dass ich nämlich dann verletzt werde, dass ich auf Unverständnis treffe, auf Ablehnung treffe, ja sogar ein Stück weit auf Verachtung treffe, weil der andere mich nicht erfassen kann. Also gewöhnen wir uns in unserem seelischen Bereich an, uns nur wie eine Schnecke etwas aus dem Schneckenhaus zu wagen, aus Angst, sobald ich mich noch mehr öffne, sobald der andere mich wirklich kennt, mit all meinen Schattenseiten, mit all den giftigen Quallen, die da hochkommen können, dann werde ich nicht mehr geliebt, nicht mehr angenommen, so wie ich eigentlich bin. Seelische Intimität heißt nur, ich treffe einen Menschen oder es entwickelt sich in einer Beziehung ein Vertrauen und auch die Erfahrung des Angenommenseins. Ich gebe zu, hier ist mir das absolute perfekte Vorbild Gott selbst. Der sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich nehme euch an. Ich bin der, der euch völlig annimmt, weil das Problem eures Versagens, eurer Schuld, eurer Sünde, das habe ich geklärt am Kreuz von Golgatha. Ich bin für eure Schuld gestorben, hab gesühnt. Ihr braucht euch da keine Sorgen mehr machen, wenn sie ihr mir bringt. Und dadurch ist der Boden auch die Voraussetzung für ein existenzielles Angenommensein gegeben. Gott nimmt uns tatsächlich so an, wie wir sind. Auch mit unseren Schattenzeiten. Das heißt nicht, er heißt alles gut. Aber durch diese Annahme wird erst Veränderung möglich. Und dieses Angenommensein, möchte ich sagen, ist der erste Punkt, dass seelische Intimität überhaupt wachsen kann, überhaupt sich entwickeln kann. Und ich möchte hier diesen Ausdruck aus Genesis, aus dem 1. Mose nehmen, wo es heißt von Adam und Eva, und sie waren beide nackt und schämten sich nicht. Und das auf den seelischen Bereich bezogen, ich darf in der seelischen Intimität vor einem anderen Menschen nackt sein, brauche mich nicht zu schämen, weil ich mich angenommen weiß, weil ich mich wertgeschätzt weiß, weil ich mich respektiert weiß. So kann sich die Seele auch immer mehr öffnen und es kommt zu dieser seelischen Intimität. Das ist das, was jeder Mensch sich eigentlich zutiefst wünscht, einer oder mehrere Menschen zu haben, weil es geht ja nicht jetzt allein um Partnerschaft, wo man vorbehaltlos angenommen ist, geliebt ist, wertgeschätzt, respektiert ist. Mhm. Dass das natürlich dann die ideale Grundlage auch für eine Ehe sein kann, muss ja nicht in die Ehe führen. Es geht ja genauso, seelische Intimität unter Gleichgeschlechtlichen. Das ist das eigentliche Fundament. So sieht wahre seelische Intimität aus.
Mhm. Viele Paare oder Männer und Frauen lernen sich kennen, wissen vielleicht um den anderen, lernen sein wahres Gesicht kennen und sagen, nein, wir trennen uns wieder, weil damit komme ich nicht klar. Und andere sagen wieder, weil wir uns kennen, deswegen bleiben wir zusammen. Wie kann es gelingen, dass ich nicht Angst bekomme vor dem, wie mein Partner nun wirklich ist oder meine Freundin, wenn es sich um eine freundschaftliche Beziehung handelt?
Ich denke, dieses Thema ist ganz komplex, weil man sieht hier mehrere Schienen, die da ablaufen können. Zum einen, was Sie jetzt auch gerade richtig gesagt haben, Frau Böhle, ist es ganz wichtig, dass vor einer Eheschließung man den anderen überhaupt mal kennenlernt. Und hier möchte ich wieder betonen, zuerst mal seelisch kennenlernt, die innere Persönlichkeit. Viele verlieben sich einfach in eine Karosserie. Ist ja schön, wenn der andere attraktiv ist und so, das gehört auch dazu. Aber es kann nicht das Fundament sein. Weil auch die äußere Schönheit, das wissen wir alle, die verblüht. Und dann bleibt nichts mehr. Was ich den jungen Leuten gerade, und auch den älteren Alleinstehenden, die heiraten wollen, besonders an Herz legen, fragt euch, ob ihr von der Persönlichkeit selbst begeistert seid. Und nicht nur vom Äußeren, nicht nur von der Karosserie oder anderen Dingen. Nun gibt's eben diese verschiedenen Schienen. Also, ich öffne mich. Und jetzt kann sein, dass ich erlebe, dass der andere damit nicht klarkommt. Wir haben das in der Sendung, die wir miteinander gemacht haben, Hilfe, ich bin der Ozeanseele, ja auch ganz klar konkretisiert, dass es einen bestimmten Typ gibt, der kann vom anderen überhaupt nicht erfasst werden. Das ist kein böser Wille, sondern das ist einfach eine Unfähigkeit. Mhm. Gerade diese sogenannten Ozeanseele-Typen.
Ozean, damit ist gemeint Tiefe. Der Ozean ist tief und besonders...
Ja, und sei bewegt. Ja.
Bewegt.
Jung nennt ihn den Ambivalenztypus, also das gegenpolig, ambivalent. Das ist einfache Typologie. Klar, werden wir jetzt hier nicht drauf eingehen. Nun Hinweis für die Hörerinnen und Hörer, die das gehört haben. Das sind jetzt speziell auch diese Situationen, wo der eine merkt, hey, ich bin nicht kompliziert, so findet mich der andere, aber eigentlich bin ich facettenreich. Und das kann der andere nicht erfassen. Und dann ist auch gut, wenn so ein Kontakt wieder auseinandergeht. hier ist es ja gerade wichtig, dass beim Kennenlernen man sich zuerst mit aller Achtung und Zurückhaltung kennenlernt. Entschuldigen Sie, wenn ich so derb das sage, wenn man gleich miteinander ins Bett geht und sich dann trennt, dann sind so viele Dinge schon kaputt gegangen, dann hat es schon Scherben. Und jetzt fangen die Probleme an, aber beim normalen, wertschätzenden, achtungsvollen sich kennenlernen, mal die innere Persönlichkeit kennenlernen, nicht ob der andere jetzt gut küssen kann, das kommt alles später, dann würde ja auch diese Gefahr nicht bestehen, dass sich das so verletzt wird. Natürlich tut jede Trennung, gerade wenn ich einen anderen schätze, weh, aber hinter diesem Schmerz kann man problemlos dann Schätze kennenlernen. Die zweite Schiene, die da ablaufen kann oder ab der die Beziehung abläuft, die ist etwas schwieriger. Ich möchte das so sagen. Je mehr zwei sich kennenlernen, also je mehr zwei Menschen in der seelischen Intimität miteinander wachsen, kommt der Punkt, dass der Einzelne mit seinen tiefen Beschämungen, Schmerzen und Ängsten konfrontiert wird. Biblischer Beweis dazu, als Adam und Eva gesündigt haben, da konnten sie nicht mehr nackt sein, sondern sie schämten sich, sie hatten Angst, sie versteckten sich. Das war die Folge davon. Jeder von uns, egal in welchem Hintergrund wir aufgewachsen sind, lebt ja in einer biblisch gesehen gefallenen Welt. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass unsere Seele auch beschämt wurde, verletzt wurde. Und daraus kommt Angst, Scham und Schmerz. Wichtig ist, dass wir diese Schmerzen richtig, biblisch gesehen, behandeln, selbst sie in die Wunde Jesu legen, die Lügenbotschaften entlarven und so weiter und so fort. Nun, jetzt wächst seelische Vertrautheit. Jetzt werde ich plötzlich mit den eigenen inneren Ängsten und Beschämungen konfrontiert, die mir bisher vielleicht gar nicht bewusst waren. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder mit dem Partner oder mit dem Gegenüber, mit dem ich diese seelische Offenheit pflege, kann ich durch diesen Schmerz hindurchgehen, mich damit auseinandersetzen. Die Folge davon, ich werde Schätze hinterm Schmerz entdecken und diese seelische Intimität wird dabei wachsen. Klammer auf, ideal wiederum für die Grundlage für eine Ehe, Klammer zu. Es kann aber auch sein, dass ich jetzt dieser Beschämung, diesem Schmerz, der Scham, diesen Ängsten aus dem Weg gehen möchte, weil die sind ja zuerst mal unangenehm. Und wer möchte denn schon gerne sich Schmerz und Unannehmlichkeiten aussetzen? Und dann stoppe ich das ab, zum Beispiel, indem ich sofort oder ganz schnell in die körperliche Intimität gehe. Und wenn ich jetzt so früh körperliche Intimität pflege, dann werde ich meinen inneren Schmerz nicht mehr empfinden. Während ich körperliche Intimität pflege, ja, Freude und Spaß macht, werde ich den eigenen Schmerz nicht mehr empfinden. Dadurch wird aber dieser Prozess der wahren seelischen Intimität, dass der wächst, hier an diesem Punkt zuerst mal gestoppt. Und wenn ich dann so heirate, dann kommt vielleicht später einmal wieder diese Situation. Und da habe ich eben in der Eheberatung bei Hunderten von Paaren schon feststellen müssen, sie sind nie zu einer wirklichen, echten, angstfreien seelischen Intimität gekommen. Sie haben diesen Prozess irgendwann mal abgebrochen gehabt, körperliche Intimität. Jetzt merken sie, irgendwas fehlt da. Es geht zu wenig tief. Und da kommen dann oft die ganzen Probleme. Es ist nicht, dass man vielleicht einen anderen Menschen kennenlernt, mit dem man seelisch intim ist und zu dem zieht man sich dann angezogen und so. Das sind alles keine Rechtfertigungen, sondern ich könnte es ja auch anders machen. Ich könnte mit meinem eigenen Ehepartner zur seelischen Intimität hinwachsen. Also das mal so als kleiner Überblick, wie wichtig diese wahre seelische Intimität ist und wie wichtig es ist, dass wir sie zuerst mal von der körperlichen Intimität trennen.
Ein Ausdruck, der sich da bei mir auch geprägt hat in diesem Zusammenhang, das ist dann auch, dass man sagen könnte, zwei verletzte Kinder, sie treffen aufeinander, sie versuchen persönlich gemeinsam zu reifen, aber pflegen schon ein ausgelassenes Spiel, wo sie vielleicht noch gar nicht eine rechte Reife für haben.
Genau. Jesus Christus sagt uns selbst, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, und er meint nicht kindisch, sondern kindlich. In der Radiosendung über Schmerzlers Nach haben wir gesehen, das Kindliche, wenn das verletzt wird, wird es kindisch. Das Kindliche hat Gott der Schöpfer uns selbst ins Herz gelegt. Das Kindliche kommt zur Reifung in seiner Unbefangenheit, in seiner Kreativität, bei der seelischen Intimität, wenn die wächst. Mit dem anderen und zu uns selbst, da kommen wir nachher noch drauf. Mhm. Und wenn diese wächst, dann wird das Kindliche offenbart, gefördert. Und wenn wir sehen, wenn sich erwachsene Menschen total kindisch verhalten, ist das eigentlich immer ein Ausdruck von einem verletzten Kindlichen. Denn das verletzte Kind, das stampft mit dem Fuß auf den Boden, das braucht jetzt unbedingt etwas. Jetzt brauche ich dieses Schleckeis. Und wenn die ganze Welt untergeht, also alles zum Beispiel, was mit Suchcharakter zu tun hat, das ist an sich kindisches Verhalten. Aber das sage ich nicht verurteilend, sondern es ist ein Wegweiser dazu, zu sehen, hey, das Kindliche ist verletzt, deshalb verhalte ich mich kindisch. Und Sie haben völlig recht, jetzt zwei kindische Erwachsene, die spielen dann ihre Spielchen, werden aber nicht zur Reife kommen. Also ich muss zurück zu Ursachen, muss zurück in dieses Fundament. Und deshalb müssen erst manche Leute mal lernen, seelisch intim sein zu können. Und nochmals, das beginnt mit der Erfahrung, ich bin angenommen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer denken, ja okay, aber wo finde ich jemanden, der mich annimmt? Hier gehört natürlich auch genau das dazu, dieses Lernen, wie kann ich einen anderen annehmen? Sind wir nicht alle entsetzt, wenn wir mit Schattenseiten einer Persönlichkeit konfrontiert werden? Und in unserer Seelsorgeausbildung, da lehren wir vor allen Dingen das Beste, der beste Weg, um angenommen zu werden, um selbst auch Annahme erleben zu können und leben zu können, ist sich von Jesus Christus selbst da, mal in die Schule nehmen zu lassen, als wenn er es den Blick Jesu bekommen. Wie hat Jesus Christus selbst die Leute angesehen? Wie ist einem Prostituierten begegnet? Wie ist einem Betrüger begegnet? Wie man Zachäus? Und da sehen wir, Jesus hatte immer einen Blick für das Wertvolle im Menschen, für seine Potenziale und nicht für das Kaputtene. Und weil er der Schöpfer ja selbst, tief ins Herz hat schauen können, ja, er hat nichts erforschen müssen, er hat gewusst, deshalb klar war ihm das natürlich viel leichter, die Potenziale, die Schönheiten auch eines Gefallenen, eines sündhaften Menschen zu sehen. Und sein Blick sagte auch, ich möchte das in dir fördern. Ich möchte, dass dieses, was ich in dich hineingelegt habe, dieses unbefangene, kreative, dieses, das ist nach dem Göttlichen sehen, das möchte ich entwickeln. Und durch diese Annahme, durch diese erlebte Annahme, haben sich die Menschen dann fast automatisch geändert. Ja? Wir neigen heute eher dazu zu sagen, ändere dein Verhalten, das ist schlecht. Mhm. Es stimmt ja theoretisch. Aber wenn mir das einfach jemand sagt, die meisten können nicht ihr Verhalten einfach ändern, weil das sind die Früchte einer Wurzel, die da ist, die muss angesprochen werden. Und Jesus Christus machte das andersherum. Er sprach das Herz an, durch dieses Angenommensein, durch dieses Berührtsein meiner Seele in der Tiefe, durch das Wecken des Guten, der Potenziale, die er selbst hineingelegt hat. Das kommt von ihm, ja, also nicht Selbsterlösung oder Selbstanstrengung. Wenn das wächst und dann werde ich das Kindische ablegen können, dann ändert sich automatisch mein Verhalten. Und deshalb das Angenommensein erleben und auch leben können, da kann ich auch als seelsorglich Berater nichts anderes sagen. Ich weiß das nicht, wie das jemand lernen kann, ohne die Hilfe von Jesus Christus und der Führung durch seinen Heiligen Geist, der uns da ja hilft, den gleichen Blick annehmen zu können und mal anfangen damit zu leben. Und alles andere, ich sage, das ist ein Lernprozess, das ist ein Training. Deshalb, ja, lieben will gelernt sein.
Wahre Intimität, unser Thema heute. Es geht uns um eine tiefe Vertrautheit zu uns selber, zu unseren Mitmenschen, zu Gott und dann natürlich auch zu unserem Partner. Heute gibt es Impulse nicht nur für Paare, sondern auch für Alleinstehende. Wir sprechen mit Walter Nitsche. Er ist seelsorgerlicher Berater. Er ist Ausbildungsleiter des Arbeitskreises seelsorgerlicher Berater und Gründer des christlichen Partnerschaftsdienstes. Den hat er wiederum gegründet, nachdem er schon jahrelang in der Ehe- und Paararbeit tätig war und sich gefragt hat, warum haben diese Paare denn immer wieder Probleme? Wir müssen vielleicht schon im Vorfeld, bevor sie Ja zueinander sagen, sie schulen und gerade auch schulen, was eine wahre Intimität, eine wahre Vertrautheit miteinander, ja, was die betrifft. Herr Nitsche, ich habe natürlich in Ihrem Buch gelesen, Lieben will gelernt sein, das nicht nur für Paare ist, sondern auch gerade für Menschen, die auf der Suche sind. Vielleicht auch nach ihrer Berufung ist für mich die Ehelosigkeit oder die Ehe ein Weg. Und da habe ich etwas gelesen, da geht es um Bedürfnisse. Und ich nehme mal einen Ausdruck in den Mund, der auch besetzt ist, der aber vielleicht nicht unbedingt einfach nur auch auf die körperliche Liebe zu beziehen ist. Nämlich ein erfolgreicher Liebhaber, es geht jetzt um die Männer, ist ein Mann, der die wirklichen Bedürfnisse einer einzigen Frau ein Leben lang zu stillen vermag. Man kann auch übersetzen, ein wirklicher Freund ist ein Mensch, der meine wirklichen Bedürfnisse oder die Bedürfnisse seines Gegenübers erkennt. Doch, was heißt das jetzt, wenn wir mal in der Mann-Frau-Beziehung bleiben? Wie kann ein Mann jetzt die Bedürfnisse einer Frau entdecken? Wie kann das gelingen und was können so wahre Bedürfnisse sein? Geben Sie uns da ein bisschen Nachhilfeunterricht.
Ja, ich denke, Sie haben auch dieses ganz entscheidende Wörtchen schon unterstrichen, die wirklichen Bedürfnisse. Es geht also nicht darum, irgendwelche Wünsche oder sogar fehlgeleitete Bedürfnisse zu befriedigen. Das wäre ja kontraproduktiv. Das wäre das Gegenteil. Wir definieren Liebe an sich ja so, dass Lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen und zu stillen suchen. Und die wahren Bedürfnisse sind eben jene Bedürfnisse, die Gott selbst ins Herz gelegt hat. Das Bedürfnis zum Beispiel nach einer gottgemäßen Entfaltung der Potenziale. Dostojewski sagte mal, Lieben heißt, einen anderen Menschen so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Wir würden da von dieser biblischen Definition von Philipper 2,4 her weit darüber hinausgehen und sagen, nein, Liebe heißt noch viel mehr, also andere stimmt auch, dem anderen dazu zu verhelfen, zu dem zu werden, wie Gott in sich erdacht hat. Also die Vision Gottes für diesen Menschen, den Traum Gottes für diesen Menschen, den Plan Gottes für diesen Menschen helfen zu verwirklichen. Denn das sind die wahren Bedürfnisse des anderen. Das wissen wir alle selbst. Wenn wir zu dem heranwachsen, was der Traum Gottes für mein Leben ist, dann geht es uns echt gut. Dann kommt es zu dieser inneren Fülle, die so voll wird, möchte ich sagen, dass es zum Überfluss kommt. Und da möchte ich das Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 10 hier zitieren, dass Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben im Überfluss. Also nicht, dass ich mit einem Bein im Burnout stehe, sondern dass diese wahren Bedürfnisse gestillt werden von Gott zuerst. Nur der Schöpfer kann die existenziellen Bedürfnisse stillen. Und wahre Liebe, wahre Freundschaft, Liebesehe heißt, man unterstützt sich gegenseitig zu diesem Ziel zu kommen. Man unterstützt sich gegenseitig, zu dem heranwachsen zu dürfen. Und das ist jetzt natürlich individuell recht verschieden. In dem von Ihnen erwähnten Buch gibt es eine praktische Hilfe. Da gibt es die sogenannte Bedürfniserforschungsliste. Da kann ich mich mit dem anderen mal zusammensetzen und sagen, was sind die eigentlich wahren Bedürfnisse? Und dann wird man feststellen, der andere weiß das selbst gar nicht. Was würde mir jetzt gut tun? Und das hängt damit zusammen, das war ja unser nächster Punkt dann, dass ich mit meiner eigenen Seele oft gar nicht intim bin, vertraut bin. Dass ich einfach kopflastig funktioniere in diesem Leben. Ich erfülle meine Pflicht, ich befriedige mein soziales Umfeld, die Herausforderungen, die andere an mich stellen. Aber der Kontakt selbst zu meiner tiefen inneren Persönlichkeit, der ist gar nicht so da, zu zu den Emotionen schon, aber es geht da viel tiefer. Ich komme oft gar nicht an diese wahren Bedürfnisse ran, die Gott selbst mir ins Herz gelegt hat. Und das ist dann der andere Schwerpunkt ja auch unserer Arbeit, diese Persönlichkeitsreifung, dass ich lerne, mit mir selbst mal vertraut zu werden, mich selbst besser kennenzulernen, mich anzunehmen grundsätzlich, wie Gott mich geschaffen hat und auch das zu umarmen, was noch nicht fertig ist. Jeder von uns ist Baustelle und er darf auch Baustelle sein. Und wenn er Teile seiner Persönlichkeit ablehnt oder sich sogar verdrängt, dann wird der Zugang zur eigenen inneren Persönlichkeit einfach gestört sein, wird blockiert sein. Was natürlich dann die Auswirkung hat, dass man die eigenen wahren Bedürfnisse gar nicht so rankommt.
Aber was können jetzt so Schritte sein zu einer wahren Intimität mit mir selber, ohne dabei nun ein totaler Egoist zu werden, Herr Nitsche?
Ja, diese Schritte, die wahren Bedürfnisse zu erforschen, führen niemals zum Narzissmus, Egoismus oder zur falschen Ich-Sucht, ne, oder überhaupt zur Ich-Sucht. Die wahre Selbstliebe, zu der uns Jesus Christus ja auch auffordert, wir sollen die anderen lieben lernen, so wie wir uns selbst. Das heißt, die wahren Bedürfnisse einfach, letztlich könnte man es auch warum ausdrücken, sagen, ja, Gottes Bedürfnisse für mein Leben zu erforschen, ja, Gottes Wille zu erforschen. Was sind denn meine wahren Bedürfnisse? Was ist das, was mich wirklich erfüllt? Was ist das, was mich glücklich macht? Und da werden wir immer wieder an diese Verletzungen stoßen, die uns als Blockaden da sind. Und sich selbst lieben heißt jetzt einfach mal, ich werde mich dem auseinandersetzen, dass ich lerne, durch den Schmerz hindurchgehen zu können, statt ihn immer nur zu verdrängen. Und dahinter solche Schätze zu finden, mehr Intimität mit Gott, mehr Intimität mit der eigenen Seele, das führt deshalb nie zu Ich-Sucht, weil das führt zu dieser Fülle, die dann überfließt. Wenn ich dann so viel Überfluss habe, dann kann ich auch andere benetzen. Mit anderen Worten, wenn ich mich selbst nicht lieben lerne, wird es mir schwerfallen, richtig dann andere zu lieben, weil ich immer schnell ausgebrannt bin. Lerne ich aber, mich selbst zu lieben, und ja, ich möchte so sagen, dieser Tank von mir selbst ist gefüllt, dann kann er überfließen. Dann kann ich den Nächsten lieben, ohne dabei auszubrennen.
Ein Stichwort dabei ist sicherlich auch das Versöhntsein, versöhnt mit sich selbst. Ja. Ja. Mit Gott, mit seinen Mitmenschen, mit seiner Lebensgeschichte, dass die Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich sie mir vorgestellt habe.
Das sind alles ganz konkrete Punkte. Und wenn ich jetzt weiß, beispielsweise, weil sie die Ausgangsfrage war, wie ist das jetzt zwischen Mann und Frau, wenn zum Beispiel weiß bei dem anderen, da ist hier noch ein großes Defizit. Seine Liebessprache beispielsweise ist Wertschätzung. Und dann werden die wahren Bedürfnisse ganz praktisch dann aussehen. Dass der Mann dann weiß, meine Frau tut's gut oder sie entwickelt sich da gerade hin zur Selbstannahme, dass sie von mir immer wieder ein Zettelchen findet irgendwo in ihrem Bereich. Du bist meine wertvolle Prinzessin und ich hab dich lieb und nicht sagen, ja gut, am Traualtar habe ich's ja gesagt und das genügt. Mhm. Ja. Das ist nicht das wahre Bedürfnis. Und da kommt's jetzt auf die ganz persönliche Sprache an. Andere Sprache kann sein, die Sprache der Liebe ist Zeit für uns allein oder mit uns ganz allein. Meine Frau weiß dann, es ist nicht mein wahres Bedürfnis, dass jede Zeit, die wir miteinander verbringen, immer zwei oder drei andere Ehepartner auch dabei sind. Ja, meine Liebessprache ist Zeit für dich allein, Zeit für mich allein. Man schafft sich dann Oasen.
Vielleicht auch ohne die Kinder natürlich, dass allein, die im Vordergrund stehen.
Genau, richtig, ja. Und das sind dann, dieses Bedürfnis erforschen wird dadurch dann ganz praktisch. So ist auch die Bedürfniserforschungsliste gestaltet. Dann tauscht man sich darüber aus. Dann sieht man auch, oh, jetzt versucht mir der andere Bedürfnisse zu stillen. Die habe ich ja gar nicht. Und dann kann man das miteinander klären und sagen, du, das ist nicht so unbedingt mein Bedürfnis, ja. Eben wenn meine Frau immer nur sagen wird, jede Woche treffen wir uns mit unseren 4 Kindern und 3 Enkeln. Ich hätte schon lieber mal einen Eheabend mit dir alleine, ja. Jetzt als praktisches Beispiel. Und das ist natürlich individuell ganz verschieden. Und deshalb, wer nicht erforscht, liebt nicht. Und ein Liebesprozess komme ich nur rein, wenn ich erforsche. Und deshalb auch die seelische Intimität, die wird nur wachsen, wenn ich begeistert, wenn ich liebend, wenn ich achtungsvoll die Seele und die Bedürfnisse anderen erforsche. Und ganz interessant ist er dann, wenn man auf sogenannte fehlgeleitete oder pervertierte Bedürfnisse kommt. Als Ausdruck des Kindisches, des Kindischen, als Ausdruck des Verletzten. Ich möchte ein Beispiel konstruieren, das ich in verschiedenen Variationen aber auch schon erlebt habe. Da wird dann die Frau oder der Mann sagen, ja, mein tiefes Bedürfnis ist, dass du immer bei mir bist, weil ich bin von dir, ich brauche dich. Also Dinge, die fast zur Co-Abhängigkeit neigen. Ja? Das wäre ein falsches Bedürfnis, dass sich einer zum Beispiel Erfüllung wünscht vom anderen, dass der all seine Defizite erfüllt. Da ist jeder Mensch überfordert. Denn erstens kann sie nur Gott und zweitens zeigt das ja auch, dass er selbst keine Erfüllung in sich selbst hat, dass er nicht souverän ist.
Etwas, Herr Nitsche, was sicherlich auch viele kennen, dass sie sagen, da keimt eine Pflanze auf von tiefer Intimität und dann sofort wird sie wieder zertreten, eben weil vielleicht wieder ein Verletztes und doch ein Kind daherkommt, das noch ein bisschen tapsig auch durchs Leben läuft.
Ja, da haben Sie recht, das ist natürlich dann das große praktische Problem. Eigentlich wieder sind wir bei diesem Angenommensein. Mhm. Ja, wir möchten so gerne, dass die Christen, jetzt rede ich wirklich allgemein, dass die Christen mehr zu diesem Blick Jesu kommen. Das ist doch sein Hauptanliegen auch. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Und diese Liebe, da gehört dazu dieses Angenommensein. Dass eben auch gerade durch Christen untereinander geschehen so viele Verletzungen, sobald der eine wirklich sein Herz mal öffnet, seine Seele zeigt, kommt sofort an, ich sage mal jetzt, moralisierenden Hammer. Der klingt zwar religiös ganz okay, aber der verletzt. Es geht nicht, den anderen jetzt zu belehren oder zu verurteilen. Der weiß selbst ja, dass er viele Dinge falsch macht. Der weiß selbst ja, dass er schuldig geworden ist. Und hier bräuchte er eigentlich die liebende Annahme der Gesinnung Jesu, die zuerst annimmt, damit es zur Veränderung kommt. Und das ist natürlich in der Ehe dann potenziert. Ja? Ich muss das erleben von meinem Ehepartner, dass auch meine Schwächen, mein Versagen, zuerst mal liebend angenommen werden, nicht gut geheißen, aber angenommen, sagt, du bist Baustelle, du darfst Baustelle sein. Und auf diesem Fundament wird sich sowohl Intimität bilden, wie auch Persönlichkeitsreifung voranschreiten. Und an sich sind es gar nicht so schwere Dinge, aber es sind, weil es so grundlegend ist, geht man diesen grundlegenden gern aus dem Weg und macht dann, wie Sie richtig sagen, Frau Böhler, diese Spielchen, die letztlich aber nur noch mehr verletzen.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, es begrüßt Sie ganz herzlich, Sabine Böhler, zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Es geht um wahre Intimität. Wir sprechen über ein tiefes seelisches Miteinander zwischen Mann und Frau, aber auch in freundschaftlichen Beziehungen und um ein tiefes seelische Intimität natürlich auch mit Gott. Die Intimität, die seelisch tiefe Intimität zwischen Mann und Frau, ja, die findet im körperlichen Akt dann ihren Ausdruck. Doch wir wissen aus der Erfahrung, dass viele, viele Menschen doch nicht die wahre Erfüllung finden im körperlichen Austausch, weil eine wahre innere tiefe Beziehung zum Partner einfach fehlt. Viele Paare trennen sich, das zeigen uns die Statistiken. Aber es bleiben auch viele, viele Paare zusammen, die herausgefunden haben, dass sie ihren eigenen Weg im Leben gehen müssen, dass sie in eine Nähe zu sich selber und zu Gott finden müssen, die dann wiederum das Fundament sind für eine tiefe, feste Beziehung mit ihrem Partner. Dass sie sagen können, ich bleibe mit meinem Partner zusammen, weil ich ihn jetzt gut kenne, weil ich vielleicht auch seine Haken und Ösen kenne, das Unschöne. Und ich habe Mut, mit ihm zusammen zu bleiben, weil die Liebe, die hat Überhand bekommen, getragen durch die Liebe Gottes. Lieben will gelernt sein, das ist eines Ihrer zahlreichen Ratgeberbücher mit christlichem Hintergrund, die Sie geschrieben haben. Nicht nur ein Buch für Paare oder Menschen, die schon ihre Berufung gefunden haben und sagen, ja, ich möchte gerne in einer Ehe leben, sondern auch durchaus geeignet für Menschen, die noch nach ihrem Weg suchen und vielleicht auch die Ehelosigkeit in Betracht ziehen. Wir haben eben schon über Bedürfnisse gesprochen, die Männer entdecken die Bedürfnisse der Frau, aber auch Männer haben Bedürfnisse, die erfüllt werden wollen und die dann zu wahrer Intimität und Nähe zur Frau führen. Was sind so besondere Bedürfnisse als Mann? Welche haben Sie zum Beispiel?
Ja, das eine habe ich schon erwähnt, dieses Zeit für uns ganz alleine. Dann ist mir auch immer sehr wertvoll, wie der Autor und Literaturprofessor C.S. Lewis es ausdrückt, mit meiner Frau praktisch Freundschaft zu leben, nicht nur Ehe. Und er drückt es so aus, Verliebte sitzen einander gegenüber und schauen sich tief in die Augen. Freunde stehen Seite an Seite und sind im gleichen Ziel versunken. Und das in unsere Lebensvision, unsere Lebensaufgaben versunken zu sein, mit meiner Frau, ist ein ganz großes Bedürfnis. Ich würde mich sonst von meiner Frau alleingelassen fühlen, wenn sie diesem Bedürfnis nicht nachkommen würde. Und meist sieht man, ihr Bedürfnis ist ja da auch dasselbe, ja.
Männer haben manchmal das Gefühl, sie sind bei ihrer Frau in einem Umerziehungslager, weil die Frau weiß manchmal schon sehr genau, was sie möchte, entwickelt sich vielleicht sogar in Anführungsstrichen zu einer Nörglerin, weil sie einfach ihre Bedürfnisse nicht so befriedigt sind.
Das kann dann auch Intimität tatsächlich stören, weil das sicher nicht ein wahres Bedürfnis eines Mannes ist, dass er umerzogen wird. Wobei Frauen ja gerne, so global gesagt oder pauschal gesagt, Freude an Veränderung haben. Sondern auch hier heißt dieses Angenommensein, wo dann wachsen kann die Veränderung. Ich meine, unser Thema ist natürlich sehr tiefgehend, das ist mir bewusst. Vielleicht, wenn Sie einverstanden sind, möchte ich einfach mal so 5 praktische Hinweise noch geben. Also 5 praktische Tipps. Erstens für Ehepaare. Gerade wenn Sie denken, ach, das mit der körperlichen Intimität, das wird so monoton oder das wird eher Last oder ich weiß auch nicht. Mal den Tipp, beide sich mal konzentrieren auf eine wachse seelische Intimität. Mal diese Bedürfniserforschungsliste machen, wo man nur mal zusammen redet, wo man die Seele des anderen hineintaucht, auch ganz neue Schönheiten entdeckt. Es geht ja nicht nur darum, die Schattenseite anzunehmen, sondern man entdeckt auch da ganz neue Schönheiten und Gedanken und Empfindungen und Gesinnungen. Die sind sehr motivierend und lassen seelische Intimität wachsen. Zweitens, für jene, die große Sehnsucht nach Intimität haben, und ich rede jetzt gerade hier mal für Alleinstehende, sie sehnen sich nach Intimität. Und bitte, wenn Sie da denken, ich möchte einfach einen andersgeschlechtlichen Partner, mit dem ich auch Intimität pflegen kann.
Also jetzt meinen Sie die körperliche Liebe.
Ja, und ich denke dabei vor allem um die körperliche Liebe, ja. Dann machen Sie sich klar, je mehr ich seelische Intimität erlebe, desto geringer oder belastender wird der Wunsch nach körperlicher Liebe. Und man hat festgestellt, wenn ich keine seelische Intimität erlebe, mit anderen Menschen, dann wird dieser Hunger nach körperlicher Intimität so groß, weil wir automatisch verbinden, körperliche Intimität wäre auch seelische Intimität. Und das ist ein Trugschluss. Und deshalb machen viele die Erfahrung, da haben sie da eine körperliche Intimität und dann wieder und es ist doch nicht das Erfüllende. Auch hier sich zuerst mal konzentrieren auf seelische Intimität. Und das auch, und das ist mein dritter praktischer Punkt, einfach im Rahmen von Freundschaft. Dabei ist es absolut überhaupt, spielt hier keine Rolle, ob es jetzt um männliche oder weibliche, um gegengeschlechtliche oder gleichgeschlechtliche Freunde geht. Ja, auch bei gegengeschlechtlichen, da geht es ein Wachstum hin zur seelischen Intimität ohne körperliche Intimität. Ja, wir haben da ja auch Vorbilder, wenn wir an den heiligen Franziskus denken und Clara oder Johannes von Kreuz und Teresa von Avila, die hatten nie körperliche Intimität, bezeugen aber eine beglückende, tiefe, seelische Intimität, die ihr persönliches Leben bereichert haben.
Was Kritiker sich manchmal aber überhaupt nicht vorstellen können, dass das überhaupt sein kann, ne?
Das ist immer ein Streit. Ja, was heißt eine Frage bei unseren Seminaren, wenn wir über diese Freundschaft lehren, die auch gegengeschlechtlich gehen, ohne durch sexuelles Verlangen belastet zu sein. Das hängt natürlich noch an andere Dinge zusammen, dass wir ja konditioniert sind, gerade in unserer westlichen Welt. Ja, wir denken, seelische Intimität oder sogar Reize des anderen Geschlechts. Also wenn ich jetzt weibliche Reize nennen würde, dann würden die meisten denken, oh, was der sagt, das löst ja sexuelles Verlangen aus. Und man kann da lernen, nein, ganz anders. Aber wir sind so konditioniert, ja. Also wie der Pavlovsche Hund, er bekommt zum Essen und immer eine Klingel und Speichelfluss. Und plötzlich bekam er nicht mehr zu essen, die gleiche Klingel, Speichelfluss. Und so denken wir, anderes Geschlecht, Speichelfluss ist gleich sexuelles Verlangen. Und es gibt eine biblische Umkonditionierung, dass wir den anderen zuerst, dass da was auslässt von Begeisterung, von Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber. Oh, schön hast du gemacht. Wunderbar, wertschätzend, achtungsvoll, respektvoll. Und dann wird das nicht zu dem Problem, wo diese Kritiker, das auch zum Beispiel der Teresa von Avila und Johannes von Kreuz, unterschieben wollen, ja? Das ist wie bei der Freundschaft zwischen David und Jonathan, dass es da manche gibt. Ich kenne einen Tübinger Theologieprofessor, der behauptet, das waren homoerotische Neigungen. Mhm. Das ist völlig falsch. Das stimmt nicht. Die waren echte Freunde und hatten so eine tiefe seelische Intimität dann entwickelt, was man in der Heiligen Schrift auch dann nachvollziehen kann, ja, diese Berichte.
Und
das hat überhaupt nichts mit Sex zu tun. Ja.
Und seelische Intimität, die man auch nochmal für alle Hörer, die vielleicht später dazugekommen sind, mit einer tiefen, tiefen Vertrautheit auch übersetzen kann.
Genau. Und da sind wir beim vierten Punkt. Und die Vertrautheit, die geht auf der Grundlage des Angenommenseins. Und wenn Sie jetzt bei der Sendung gedacht hat, ja gut, so ein Stück, ich möchte das auch erleben, der vierte Punkt, der praktische, ich will mal selbst ein annehmender Christ sein. Dass ich selbst ja auch mal die Gelegenheit habe, dass solche Freundschaften in meinem Leben entstehen können. Und da kann ich nicht suchen, ja, wo finde ich jemanden, der mich annimmt, sondern ich muss mich zuerst mal dazu entscheiden, ich will ja selbst so ein Mensch mal werden. Das heißt, ich frage, oder Sie fragen sich jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann ein Mensch sich mir gegenüber überhaupt total öffnen? Auch mit den Schattenseiten. Und er erfährt von mir Annahme, Respekt, Liebe, Wertschätzung. Und der fünfte Punkt, wenn ich sehe, ich bin da blockiert, auch im Zugang zu meiner eigenen Seele, im Zugang der Intimität zu mir selbst, der Intimität zu Gott, Frau Böhler hat es schon angedeutet, da gibt es Barrieren, das kann unverarbeiteter Schmerz sein, unverarbeiteter Scham sein, Ängste oder mit mir selbst, mit Gott oder mit anderen nicht versöhnt. Das gehört irgendwie da auch dann zusammen. Können wir hier in der Sendung nicht klären, aber einfach eine Ermutigung, dass Sie sich mal nach diesen Themen einfach ausstrecken. Sie werden da einen Schatz für Ihr Leben finden.
Wahre Intimität. Paare und auch Singles bekommen Impulse und bei allem, was wir hören, Herr Nitsche, geht es auch immer wieder darum, dass ich selbst reife, dass ich selbst den Weg gehe und dass ich auch nicht so vielleicht auch abhängig bin von dem, wie mein Partner nun reagiert und diesen Weg mitgeht. Eine Frage, die mir immer wieder auch begegnet auf meinem eigenen Lebensweg, das ist, dass Frauen oder Männer sagen, ach, ich würde ja so gern mal in eine Paarberatung gehen, bei uns ist auch so einiges schief in der Beziehung. Dann aber letztendlich in der Beratung, wenn der Mann oder die Frau dann mal mitkommt, doch das Ergebnis, das gewünscht wird, manchmal ausbleibt. Wann sind Schritte gemeinsam zu gehen und wo ist dann wieder jeder gefordert, doch auf seinem Lebensweg alleine zu gehen, um dann wieder in eine wahre Intimität, in eine Vertrautheit mit dem Partner zu kommen?
Gut, da sprechen Sie die Seite des Eheberaters an mir an.
Ja, genau.
Da muss ich natürlich schon sagen, es gibt so zwei Grundentwicklungen einer Ehe. Man heiratet erst begeistert und plötzlich beginnt die Spirale. Ich erkläre dem anderen, welche Defizite ich eigentlich habe. Reaktion, der andere erklärt mir, welche Defizite er hat. Es gibt so eine Teufelsspirale nach unten. Und da sehen wir, was wir schon erwähnt haben, das Kindische. Ich brauche den anderen für wahre Bedürfnisse. Kindliches wird heißen, schauen Sie sich ein Kind an, wenn er spielt oder über eine Wiese hüpft. Unbefangen, kreativ, ein Lied singend, andere beschenkend. Das Kindische, das verletzte Kind, das hat sich zurückgezogen, steht irgendwo in der Ecke eines Sandkastens und denkt, das möchte ich und da bin ich eifersüchtig und da bin ich sauer und da bin ich neidisch. Eheberatung hieß für mich oder heißt für mich, zuerst mal die Persönlichkeit des Einzelnen zu betrachten. Also in meiner Beratungspraxis, die ich lange hatte, habe ich die Ehepaare zu 99% immer nur alleine gehabt, nicht gemeinsam. Mhm. Ja? Gemeinsam erst dann, wenn es noch um die Kultivierung der Kommunikation geht, der Streitkultur und so weiter und so fort. Ja? Also ganz zum Schluss, wenn es mehr um noch Verhaltenstherapie geht. Aber wenn es mal um den Einzelnen geht mit seinen Defiziten, finde ich sehr wichtig, das Gespräch zuerst unter vier Augen, dass der andere auch seinen ganzen Frust über den Ehepartner rauslassen darf. Und dass der nicht neu verletzt wird. Denn oft heißt dann, ja, ich habe mich gar nicht getraut, mich zu öffnen, schon wäre der andere verletzt worden. Oder ich habe erfahren, als ich das bei der Eheberatung gesagt habe, dann wurde mir das 2 Monate später vom Partner vorgeworfen. Mhm, das muss alles weggeräumt werden. Mhm. Also unter vier Augengespräche.
Oder der Therapeut ist ja viel mehr auf deiner Seite heute gewesen.
Ja, genau, genau. Ja, und das sind alles Blockaden. Mhm. Das sind alles Blockaden. Weil es gibt an sich keine Ehetherapie. Die Ehe ist was Wundervolles, von Gott geschenktes. Es hängt immer am Einzelnen und den Persönlichkeiten. Und wenn es jetzt gelingt in der Beratung oder in der seelsorglichen Begleitung, beide Persönlichkeiten kindlich werden zu lassen, das heißt auch souverän. Ein kindliches Kind ist souverän. Er spielt kreativ, ohne sich Gedanken zu machen, was jetzt die Passantin, die da vorbeilaufen, überhaupt denken. Das verletzte Kind, das Kindische, schaut immer ängstlich herum. Was könnte der denken, was könnte der denken? Ja? Und wenn beide jetzt kindlich werden, kreativ, erfüllt, dann können sie sich mit dem Überfluss gegenseitig beschenken. Und dann gibt es dieses, was ich nenne auch in meinem Buch, diesen heiligen Wettstreit der Liebe. Mhm. Ich bin so erfüllt, ich bin so überfließend, dass ich gerne den anderen beschenke und der möchte es mir wieder heimzahlen, im guten Sinne. Wie kann ich meinen Partner mhm. selbst lieben und beschenken? Mhm. Und da macht Ehe Spaß.
Und ein Weg, in die wahre Intimität zu kommen, und das soll jetzt unser letzter Punkt sein, das ist auch die Intimität, die ich mit Gott suche und pflege und vielleicht auch zusammen mit meinem Partner pflege.
Ja, hier haben wir die gleichen Blockaden von Schmerz, von Scham, von Angst. Das Versöhntsein mit Gott, zuerst mal auch, wie der leider schon verstorbene oder heimgegangene Pater, Jesuitenpater Johannes Leppich, immer gepredigt hat, das Mysterium von Golgatha muss erfasst werden. Dass die Annahme Gottes, die Liebe Gottes, am Kreuz sichtbar wird. Dass ein Mensch das für sich persönlich, auch durch zum Beispiel seelsorgliche, priesterliche Hilfe, für sich in Anspruch nehmen darf. Da ist jemand, der hat mich so lieb, dass er sogar für meine Sünden stirbt. Und nun sehen wir, sowohl im Buch Genesis, wie auch beim Propheten Jesaja, dass unser Erlöser nicht nur der Sündenheiland ist, und so sagt, ja, in Jesaja 53 ist da die Prophetie auf den sterbenden Messias hin, sondern das heißt, er ist auch vertraut mit unseren Schmerzen, auch der Schmerzensmann. Dass ich also nicht nur meine Schuld durch das Mysterium von Golgatha, wie Pater Johannes Leppich es ausdrückt, geregelt bekomme, sondern ich darf auch meine ganz persönlichen Schmerzen in die Wunde Jesu legen. Diese Blockaden, da durchzugehen, das zu tun, diese Schätze hinter dem Schmerz, hinter der Scham, hinter den Ängsten zu entdecken, das heißt auch ganz praktisch, und das muss man gar nicht groß suchen, das wird geschehen, heißt auch tiefere intimere Beziehung mit Gott. Das heißt, dass dieser Gott, der ja Mensch geworden ist, um uns nahe zu kommen, dass ich eben dann auch ganz praktisch allein für mich im Wald spazieren gehen kann und mit dem Auferstandenen reden kann, wie mit dem besten Freund, der mir ganz nahe ist. Dass auch hier eine Intimität wächst, die sehr, sehr viele tiefe existenzielle seelische Defizite stillt. Das heißt, ich suche dadurch auch das Alleinsein, wie Jesus sich immer zurückgezogen hat, um mit dem Vater allein zu sein, dass ich letztlich nicht einsam werde. Und das ist Geheimnis auch der wachsenden Intimität mit Gott. Ich fühle mich immer erfüllter, immer wohler im Alleinsein mit ihm. Und jeder von uns weiß, dass es ja Lebensabschnitte gibt, da ist man diesem Alleinsein mit Gott eher aus dem Weg gegangen. Ja? Und sich dem auszusetzen, damit Intimität wachsen kann mit Gott, Intimität mit meiner eigenen Seele, das mich dann ganz macht, das mich erfüllt macht, beste Voraussetzung auch für eine gelingende Partnerschaft, beste Voraussetzung für ein erfülltes Leben als Alleinstehende oder Alleinstehende.
Dankeschön, Herr Nitsche, für Ihre Ausführungen. Heute ging es um die wahre Intimität, um eine tiefe Vertrautheit zu mir selbst, zu meinem Partner und letztendlich, wie ich immer so gerne sage, natürlich auch zu Gott, unserem Schöpfer, Gott Vater. Es gab Impulse heute für Alleinstehende und natürlich auch für Paare. Dankeschön, Herr Nitsche.
Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung wurde aufgezeichnet. Sie können sie sich herunterladen aus dem Internet von unserer Homepage horeb.org. Meine Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst schicken Ihnen gerne einen Mitschnitt zu, auch zum Weitergeben. Die Rufnummer vom Radio Horeb CD-Dienst in Immenstadt, das ist die 08323 96 75 120. Informationen über die Arbeit von Herrn Nitsche beziehungsweise auch nochmal den genauen Buchtitel des Buches, auf das wir uns heute mehrmals bezogen haben. Lieben will gelernt sein. Infos finden Sie natürlich im Internet unter horeb.org. Dort wiederum unter dem Menüpunkt Programm und dem heutigen Tag. Da finden Sie den Programmplan von heute und neben der Lebenshilfe ist so ein Infopunkt. Wenn Sie denn anklicken, geht die Infoseite auf horeb.org oder der Hörerservice steht Ihnen auch für Ihre Fragen zur Seite. Der Hörerservice ist erreichbar unter der 08323 96 75 110. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich für heute von Ihnen verabschieden und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie in eine tiefe Beziehung mit unserem Gott Vater finden.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 96 75 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.